Hallo lieber Jens und hallo liebe Zuschauer. Herzlich willkommen beim Live-Chat heute bei Jetzt TV.
Herzlich willkommen zum Satzsang. Vielen Dank an Devaseto und das Jetzt TV Team für diese schöne Möglichkeit, Satzsang zu geben von zu Hause aus. Entschuldigung. Ja, ich werde noch mal ein ganz bisschen still sein, einfach. Mal schauen, was dann so kommt. Ja, es gibt nur das, nur Gott, nur das Absolute. Nur absolute Liebe, nur absolute Wahrheit. Man kann da verschiedene Begriffe verwenden. Wenn ich versuche, das unbeschreibliche Mysterium mit Worten zu beschreiben, dann komme ich mir mal vor wie bei der Quadratur des Kreises irgendwie, weil sobald ich ein Wort irgendwie im Sinn habe, da merke ich schon wieder, ach, ja, das kann eigentlich, es kann es nur annähernd darauf hindeuten, es kann es niemals so richtig vermitteln oder so, das geht durch Worte nicht. Vielleicht ist es ganz hilfreich, wenn man sich klar macht, dass alle Begriffe wie Liebe, Wahrheit, Bewusstsein, Gewahrsein und diese ganzen Begriffe, die wir verwenden, um das Absolute irgendwie zu beschreiben, dass die an sich immer, je nachdem, wie man, aus welcher Perspektive man es betrachtet, in zwei Varianten vorliegen. Ja, also man kann jetzt Liebe, kennen wir alle aus dem Alltag, relative Liebe, muss ich dazu sagen. Das bedeutet zum Beispiel, ich liebe mein Kind. Und ich hasse denjenigen, der meinem Kind was antut. So, das ist dann die relative Liebe. Die beschränkt sich auf eine Person, auf etwas, was ganz Konkretes. Und sie umfasst eben nicht alles. So, das ist ganz normale Liebe, wie wir sie alle kennen. Man verliebt sich in der Partnerschaft. Ja, und man liebt dann diesen einen Partner eben ganz besonders und die anderen eben nicht so in dieser Form. Und wenn ich von absoluter Liebe spreche, dann bedeutet das, dass da gar nicht unterschieden wird. Also, dass es nur, man könnte auch dann sagen, dass es nur absolute Liebe gibt dann, wenn man es absolut betrachtet. Und diese Liebe, die liebt einfach alles, weil sie alles ist, gleichzeitig. Es ist so das Gleiche mit der Wahrheit, absolute Wahrheit. Da gibt es keine Unwahrheit. Es gibt kein Gegenteil. Die absoluten Begriffe deuten eben auf die Non-Dualität hin, letztlich. Oder sogar noch auf ein Mysterium, was jenseits von Dualität und Non-Dualität ist und gleichzeitig alles hervorbringt. Dualität und Non-Dualität sind ja, wenn wir so sie betrachten, Konzepte. Und das, was diese Konzepte betrachtet oder bedenkt oder wie auch immer verwendet, ist eben kein Konzept. Das, was wir sind, ist jenseits aller Konzepte. Es ist jenseits von Zeit und Raum, jenseits von allem, was man sich nur vorstellen kann. Jenseits des Universums, vor dem Universum, nach, während des Universums. Zeitliche Begriffe versagen natürlich völlig, wenn man sich klar macht, dass das Absolute eben vollkommen zeitlos ist. Also es ist eine Dimension, könnte man sagen, die gleichzeitig alles ist, die aber völlig unabhängig von Raum und Zeit ist. Also für das Absolute spielt es keine Rolle, ob es Raum und Zeit überhaupt gibt. Und das ist eine Sache, das kann man sich nicht vorstellen. So, das braucht man sich auch gar nicht vorzustellen. Die Projektionen, also die Vorstellungen, die können dazu dienen, dass ich die Aufmerksamkeit dann auf den richte, der diese Konzepte gewahrt oder dem sie bewusst sind. Natürlich ist es wichtig, auf dem Weg, auf der Suche, auf der spirituellen Suche oder auf der Suche nach Befreiung, Erleuchtung, wie immer man das nennen mag, wichtig, dass man erstmal eine gewisse konzeptuelle Klarheit erlangt, damit man, ich habe so die Beobachtung gemacht, dass das schon gewisse Effekte hat, wenn gewisse Dinge zuerst einmal vollkommen konzeptuell klar werden. Das ist dann so, als würden die sich so vertiefen. Das geht dann irgendwie tiefer. Ich habe das zum Beispiel erlebt 1998 bis 2000. Da habe ich also 2 Jahre lang nur Advaita-Bücher gelesen. Und plötzlich, nach 2 Jahren, war das plötzlich wie lebendig. Also das war so, als ob sich da irgendwas verwirklicht hat. Und ich bin dann diesen Schritt, also das war natürlich nicht der Anfang der Geschichte, diese 2 Jahre, da waren noch 10 Jahre vorher so der Suche. Und da fing das an, zum ersten Mal so von ich bin diese Person, sich dauerhaft zu verändern in das einfache Ich Bin, des Wachzustandes damals noch. Und das blieb auch, das blieb einfach, das ging nicht wieder weg. Also der Jens, der sich damals noch ganz identifiziert da hingesetzt hat in dieses Café damals und einen Kaffee getrunken hat, als dieser Körper dann, als diese Person, die ja dann in dem Sinne keine Person mehr war, aufgestanden ist, da ist nur noch so ein reines, oder was heißt reines, ist dann einfach nur Bewusstsein, ist da dieses Ich-Bin-Bewusstsein, ist da aufgestanden. Und das war unglaublich befreiend. Also, was ich sagen will, die Konzepte, sich mit den Konzepten zu beschäftigen und sie auch korrekt, oder was heißt korrekt, also man kann sie bis zu einem gewissen Grad schon korrekt verstehen. Das macht schon Sinn. Obwohl das eigentlich erst der Anfang ist. Da könnte man das so verstehen, dass der Verstand oder der Mind, wenn er voller Gedanken ist, voller konfuser Gedanken, viel verwirrender ist oder viel mehr Aufmerksamkeit zieht, als wenn ja gewisse Konzepte einfach fallen gelassen werden im Laufe der Zeit. Es werden dann immer weniger Konzepte. Bei mir war das so, dass dieses Advaita-Konzept eigentlich alle Konzepte mit der Zeit quasi gekillt hat. Also die wurden irgendwie aufgelöst in diesem Advaita-Konzept. Das einfach letztlich ein kurzer Satz ist einfach, es gibt nur das. Gibt nur das. Ja, gibt nur Gott. So, da wäre ich wieder am Anfang. Gut, das ist jetzt erstmal mein kleiner Vortrag. Gibt es Fragen bereits?
Ja, und zwar von Harry. Jens, wie ist es mit dem Denken? Finden Ego-Gedanken noch statt? Oder gibt es nur konstruktive und nötige?
Ja, hallo Harry. Ich nehme an, das bezieht sich jetzt auf mich. So, ja, es gibt schon Gedanken, aber das spielt eigentlich keine Rolle mehr, ob Gedanken da sind oder nicht. So erlebe ich das. Also es ist vollkommen frei. Die Stille im Kopf ist, manchmal scheint es intensiver, aber gleichzeitig kann auch intensives Denken, also erlebe ich heute so, dass das genauso, also es ist kein Unterschied in Wahrheit oder so. Ja, es ist alles gleich. Da ist einfach nichts ausgenommen. Und ja, so natürlich kann ich bin denken oder auch fühlen, irgendwie so, das ist so ein gewisses, klar, der Körper hat so ein Eigengefühl, so ein Körpergefühl und so, aber das hat eigentlich nichts mehr mit dem zu tun, was ich bin, was ich wirklich bin. Denn das ist etwas, was, ja, wie gesagt, völlig unbeschreiblich ist und einfach immer da ist. Ganz egal, ob jetzt Gedanken da sind oder nicht, ja, und auch nicht beeinträchtigt, das wird nicht beeinträchtigt durch Gedanken. Und es ist aber keine Identifikation mehr da mit diesem Ich. Und gleichzeitig ist es vom Selbst jetzt, wenn ich vom Selbst spreche, als absolutes Ich, Selbst ist eigentlich ein ganz guter Name, weil es schon so, Selbst heißt ja so, ich mache diesen Pfeil nicht nach außen, sondern ich komme wieder zu mir selbst. Das bin ich selbst. Ja, also das ist, da ist schon so eine Richtung mit drin. Das ist reinstes Ich, könnte man sagen, absolutes Ich. Ohne dass irgendein Ich-Gedanke oder überhaupt irgendein Bewusstsein oder irgendein Wachzustand oder Traumzustand oder irgendwas gebraucht würde. Das Raum- und Zeitlose Selbst ist eben immer, sogar im Tiefschlaf, wobei das keine, das ist nicht so was, was man sich so als bewusste Erfahrung vorstellen sollte, sondern mehr so wie Existenz, absolute Existenz, die keine Nicht-Existenz kennt, beziehungsweise gleichzeitig Existenz und Nicht-Existenz ist. Und gleichzeitig ist vollkommen klar, dass im Tiefschlaf nichts ist. So. Keine Erfahrung, kein Erfahrener in dem Sinne. Nur das, was wir das Absolute nennen. Ich möchte aber gar nicht so viel von mir immer reden. So, ich werde häufig gefragt, wie ich was sehe und so. Es soll ja auch um euch gehen. Also habt ihr Fragen? Ist es ja keine Schande, Fragen zu haben? Oder selbst ich habe auch Fragen. So, ja, also manchmal, ich habe jetzt vor gestern, da hatte ich so ein bisschen Depri-Stimmung. Da habe ich plötzlich so mal wieder zu viel Fernsehen geguckt und dann hatte ich auf einmal so das Gefühl, braucht man eigentlich die Menschheit überhaupt? Braucht man die überhaupt noch? Also wäre der Planet nicht viel besser ohne uns alle dran? Ist natürlich jetzt, also das meine ich nicht wirklich ernst. So, das war aber so für einen Moment so eine ganz befreiende Vorstellung, irgendwie mal zu denken, Mensch, wie wäre denn so der Planet ohne Menschen dran? Ja, nur mal so als Beispiel. Und es gibt ja auch so, da fiel mir das nämlich wieder ein, dass im Hinduismus immer wieder berichtet wird, dass es auch erleuchtete Tiere schon gegeben hat. Also Ramana Maharshi hat von seiner, der hat da so eine Kuh gehabt, die immer zu ihm gekommen ist und die, er hat bestätigt, dass sie Befreiung erlangt hat in ihrer Existenz als Kuh. Die Legende von Ganesha, wie der entstanden ist, der wurde ja von Shiva versehentlich geköpft, weil er ihn nicht als seinen Sohn erkannt hat. Und dann hat Rama kam mit dem Plan, wir brauchen einen neuen Kopf für Shivas Sohn. Und dann erklärte sich ein erleuchteter Elefant, so berichtet diese Legende, ein erleuchteter Elefant erklärte sich bereit, seinen Kopf zu spenden. Und dann wurde der Kopf von dem Elefanten operiert und verpflanzt für Gott ist alles möglich und so entstand Ganesha. Also ein erleuchteter Elefant kommt davor. Und da habe ich mir so gesagt, wieso eigentlich dieses ganze Ego-Trübsal, durch das wir als Menschen so gehen müssen, wenn die Tiere das doch auch ohne Ego irgendwie ja Vielleicht ist es möglich, ja. Vielleicht ist es aber auch so, dass man zwischen den menschlichen Existenzen auch mal als Tier kommt und dass dann plötzlich auch Befreiung möglich ist als Tierleben oder so. Vielleicht geht es nicht ganz, ohne mal in die Trennung gegangen zu sein. Ich meine, wenn man nicht wirklich getrennt war von dem Ganzen, wie soll man dann eine Wiedervereinigung erleben, sozusagen? Und wenn wir jetzt von Erleuchtung sprechen, dann ist das ja das Gegenteil vom Sündenfall sozusagen, also von dem Beginn der Dualität. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das alles illusionär ist, ist es ja trotzdem was man äußerst real erlebt, wenn man eben in der Dualität geboren ist, dann wird das ja zuerst mal als äußerst real erlebt, alles. Also ich habe auch Fragen, so das wollte ich nur mal sagen. Und ja, weitere Fragen bitte.
Als nächstes kommt ein Kommentar von der Gisela. Im Moment geht bei mir energetisch die Post ab, gefühlt einige Spannungen im Körper.
Ja, hallo Gisela, danke für deinen Beitrag. Ja, hört sich gut an. Also was immer geschieht, ja, nichts kann dich weniger göttlich sozusagen oder weniger Wahrheit kann dich zu weniger Wahrheit machen. Ganz egal, was passiert. Ist alles für die absolute Wahrheit ist alles eigentlich gleich gut sozusagen. Und ja, was immer du erlebst, steh dazu. Ja, geh in deine Kraft, leb deine Kraft. Ich habe es als hilfreich für mich erlebt, soweit es nur geht, zu sich selber zu stehen. Eben ganz möglichst ehrlich mit mir selbst zu sein und dazu zu stehen, einfach was auch immer sich da dann zeigt. Es gibt keinen besseren oder schlechteren Weg. Ja, es gibt vielleicht spektakulärere Wege oder kürzere oder wenn man so Ramana Maharshi sieht zum Beispiel, ja, das ist schon recht selten sowas. Ja, aber das bedeutet nicht, dass sein Weg besser war als irgendein anderer Weg. Auch jetzt, wenn man ganz normale Leben sieht von Menschen, die in ihrem ganzen Leben da nicht weiter in die Richtung gehen, dann ist auch selbst dieses Leben, was eben quasi von der Jugend oder von der frühen Kindheit an bis zum Lebensende im Ego war, das ist deswegen kein Stück weniger göttlich. Es ist einfach nur so, dass das ein anderer Lebensmodus dann ist für diesen Menschen und dass eventuell mehr Schmerz und Leid erfahren werden können oder auch erfahren werden dann. Aber das ist eben auch, kein Widerspruch zur Wahrheit. Ja, alles ist darin enthalten und alles hat seinen Platz darin, so wie es ist. Das heißt natürlich nicht, dass es dann sich nicht ändern kann. Alles ist in Bewegung, alles ändert sich. Also in der Dualität hier im Universum ist alles in Bewegung. Im absoluten Selbst ist immer alles gleich. Ewig frei, ewig ungebunden, jenseits von Freiheit und Bindung, jenseits von allem, was man sich überhaupt nur vorstellen kann.
Ich lese den nächsten Kommentar vor, ja? Spiritual Audiobook schreibt, lieber Jens, ich habe beim Schachbund gesehen, dass du über 2100 Elo ein extrem starker Schachspieler bist. Ich spiele auch seit meiner Kindheit Schach. Welche Auswirkungen hat deine Verwirklichung auf dein Spiel? Hat sich das Interesse daran oder die Spielerfahrung selbst geändert?
Wie war dein Name? Spiritual?
Audiobooks.
Okay, hallo, Spiritual Audiobooks. Ja, das ist ja ein Ding. Vielen Dank für deine Frage. Ja, meine letzte Elo-Zahl ist irgendwie 2130, soweit ich weiß. Das ist also die Spielstärkezahl für alle, die nicht Schach spielen. Und das ist jetzt nicht extrem stark. Das ist noch nicht mal Meisterstärke. Also Meisterstärke, sag mal, fängt so ab 2000. 300 ungefähr an oder 2200. Nur zum Vergleich, der Weltmeister ist bei über 2800. Ja, hat sich das, ja, ich hatte auch so die Idee, so, ich habe dann immer so, ich spiele ja seit mehreren Jahren, also ich zum letzten Mal aktiv im Verein, also auch Mannschaftskämpfe habe ich 2015, glaube ich, beendet dann, genau. Oder zwar, ja, ich meine, ich habe 2015 wieder aufgehört. Ich habe so 2 Jahre dann nochmal, 2013, glaube ich, fing das wieder an im Verein. Habe so 2 Saisons noch gespielt. Und ja, das, also die Spielstärke selbst hat sich da, glaube ich, kaum verändert dadurch. Es ist mehr so, dass ich ein bisschen das Interesse verloren habe. Es ist ja ein Kriegsspiel und einer gewinnt, einer verliert oder es ist eben unentschieden. Und irgendwie hatte ich schon 2015, als ich zum letzten Mal so ein Turnier gespielt habe, da hatte ich schon so das Gefühl irgendwie, was soll das überhaupt? Einem geht's immer hinterher schlecht so. Oder beide haben halt nicht gewonnen. So, was soll das überhaupt? Und also, ich glaube, ich habe noch bissiger gespielt, als ich noch so mehr im Ego war früher. Also ich habe so, bevor das so richtig bei mir so losging im Jahr 2000, dass sich da so dauerhaft was manifestiert hat. Dadurch in den 90ern habe ich noch relativ viel gespielt im Schachverein. Ja, da habe ich so teilweise richtig stark gespielt, so da war ich richtig giftig, so da habe ich auch dieses Ego genossen, so habe mich so richtig egomäßig aufgepumpt, so ich habe manchmal so irgendwie Metallica vorm Mannschaftskampf gehört oder so, solche Sachen und ja, das ist schon so eine spezielle Energie. Und jetzt ist das so, ich weiß nicht, in so einer bedingungslosen Liebe alles so, naja, ich stärker geworden bin ich dadurch, glaube ich, nicht unbedingt. So. Und ich meine, so was man so als Begriff kennt, Allwissenheit, bedeutet ja auch nicht, dass man so in der Dualität alles weiß, also im Verstand alles weiß. Sondern Allwissenheit müsste man eigentlich eher Allbewusstsein nennen. Das hat was mit Bewusstsein zu tun. Und so konkret, so, ich habe auch mal so gedacht, wie wäre das, wenn Gott selbst Schach spielt, so, ja. Aber das wäre dann immer nur so, wie das Medium, durch das er spielen würde. Und genauso ist es bei mir ja auch. Meine Gehirnhardware ist ja auch nicht, hat ja auch nur ein gewisses Leistungskapazität und ja, ist auch ein bisschen schwierig so zu beurteilen, weil ich ja im Laufe der Jahre auch älter geworden bin und man sagt so, ab dem 40. Lebensjahr wird man so langsam schwächer und kann das eigentlich kaum noch ausgleichen, weil die taktische Fähigkeiten lassen nach, so die Berechnungsfähigkeiten lassen langsam nach. Dafür nimmt man, wenn man viel trainiert, kann die strategische Erfahrung zunehmen. Ja. Gut, so viel zum Schachspielen.
Minute 001 schreibt: Hallo, was treibt, erfreut dich, uns Hinweise zu geben?
Ah, ja, das ist ja schön. Ja, danke 001 für die Frage. Es ist eigentlich genau das Gleiche, was ich gerade eben ganz besonders stark beim Anblick der Katze hier im Bild gefühlt habe. Das ist einfach Liebe. Ja, das ist einfach Liebe. Da ist so eine ziemlich mega mächtige Kraft in mir sozusagen, Liebe, ja, diese bedingungslose Liebe, die ich, wie gesagt, nicht mehr vermeiden kann. Und die ist dann durch persönliche Vorlieben dann natürlich nochmal verstärkt sozusagen. Also wenn auf der persönlichen Ebene, da liebe ich total Katzen, besonders so, da sind dann durchaus Unterschiede. Also da habe ich so bei Tieren, habe ich eben so jetzt meinetwegen so persönlich gesehen, ja, nehmt es mir nicht übel, aber so Hunde liebe ich nicht ganz so doll wie Katzen so. Das ist aber nur persönlich. Ja, das ist diese bedingungslose Liebe ist für beide gleich da. So. Und ja. Ich hatte ja vor ein paar Monaten noch mal hatte ich gedacht, ich lasse das erstmal noch so, dass ich Satsang gebe, weil ich irgendwie noch Zeit für mich brauche, hatte ich so das Gefühl. Also, dass ich einfach nur für mich bin. Und ja, da fehlte mir das dann aber doch irgendwann. Und dann ergab sich eine Gelegenheit, dass es wieder losging. Und dann war ich sehr froh, dass es wieder losging. Und mir tut das auch jedes Mal sehr gut. Also ich fühle mich eigentlich immer sehr, sehr gut nach so einem Satsang. Eigentlich fast egal, wie er gelaufen ist, könnte man sagen. Und ja, es ist Liebe. Ich platze manchmal so vor Liebe, dass ich das einfach nicht für mich behalten will, immer. So, es ist schön, darüber zu reden und andere daran teilhaben zu lassen und auch gleichzeitig ist Satsang etwas, wo weil ja auch überall diese absolute Wahrheit ist. Auch jeder von euch ist genauso wahrhaft. Und das resoniert einfach, wenn man mit mehreren Leuten das teilt miteinander. Das ist irgendwie wie so eine, man könnte sagen, eine Art Verstärkung. Es ist ein bisschen schwer, das zu beschreiben. So, ich kann nur sagen, dass ich es selbst erlebt habe in meinem Guru, als ich den getroffen habe sozusagen oder als ich den gefunden habe, da gab die Begegnung so ein Wunder, könnte man sagen, was da so geschehen ist. Und ja, er war der Auslöser. Und obwohl ich auch damals schon absolut genauso Gott war wie er, war es doch etwas, was ich irgendwie scheinbar in der Interaktion zwischen uns beiden, zwischen ihm und mir, so ergeben hat. Und ja, manche Leute sagen ja so, was soll das sein für ein Phänomen, so Übertragung und so. Und es gibt eben noch mehr als diese materielle Welt. Es gibt die feinstoffliche Welt sozusagen und es gibt sogar noch die kausale Welt, was alles eine Welt letztlich bildet, aber sozusagen verschiedene Schwingungsbereiche darstellt. Und in diesen drei Welten sozusagen, die eine sind, gibt es schon Phänomene, die man sich so mit der Rationalität nicht erklären kann. Und ich gehe da einfach nach meinem Gefühl, so wenn mein Herz sich wohlfühlt, dann ist das eine gute Sache für mich. Und beim Satsang so mit euch hier zu sein, das fühlt sich sehr gut an für mein Herz. Und das ist die Motivation, ja. Eigentlich ist es keine spezielle Motivation, so. Es ist einfach eine Sache, die ich eigentlich nicht vermeiden kann oder will. So, es ist, mir wurde so viel durch Begegnung mit anderen Menschen geschenkt auch, dass ich auch es für möglich halte, dass ich auch etwas an andere irgendwie verschenken kann, sozusagen, gleichermaßen. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich vieles, was mir so von meinem Guru und auch von Menschen, die auch ihm nahestanden, so was mir da so entgegengekommen ist, das war eigentlich immer nur Liebe, ohne dafür, dass das, ja, Liebe, selbstlose Liebe, war das immer nur, was mir entgegengekommen ist. Liebe, ohne was zu erwarten. Wahrheit, ohne was zu erwarten, wie das ist so, ja. Jo.
Paré schreibt, lieber Jens, Hat Adnan was zu tun mit einem höheren Selbst? Du kennst dich ja gut aus mit den Hindu-Bezeichnungen.
Wie war der Name noch?
Der Harry.
Ah, der Harry. Hallo Harry. Ja, eine schöne Frage. Atman, ja. Atman ist eigentlich ein Konzept, was im Grunde dasselbe, könnte man sagen, so ein ähnliches Konzept wie das Selbst bedeutet. Im Hinduismus wird unterschieden zwischen Brahman und Atman, aber es wird immer gesagt, dass Atman und Brahman identisch sind. Man könnte es vielleicht so, Atman ist sozusagen der, ja, personifizierte Brahman, also der verkörperte Brahman. Atman ist verbunden, manche bezeichnen es auch als die absolute Seele oder, ja, die Seele, die aber nicht in dem Sinne persönlich ist, sondern eben schon von derselben Natur ist wie Brahma und im Leben realisiert werden kann und im Tode, im körperlichen Tode, so beschreibt man das, findet dann der Mahasamadhi statt. Das ist der größte Samadhi, also Maha heißt groß. Große Samadhi. Das bedeutet, dass Atman und Brahman dann endgültig verschmelzen. Es wird dann häufig mit diesem Bild dargestellt, dass der Tropfen dann in den Ozean fällt. Und eins mit ihm ist dann. Das wäre dann so die, ja, die Vollendung, die, ja, man könnte sagen, dann absolute Befreiung dann. Und dass man Atman während des Lebens realisiert, das bedeutet eben quasi dieses Konzept von Erleuchtung. Man könnte es auch sagen, dass so solange noch ein Körper da ist, spricht man von Atman, weil ja noch der Körper sozusagen als ist schon noch so eine, ich empfinde es schon noch als eine gewisse Begrenzung. Ja, das ist, weil da doch sehr der Schwerpunkt auf der Sinneswahrnehmung im Wachzustand zum Beispiel liegt. Aber so letztendlich ist das natürlich auch eins. Ich hatte auch einen schönen Begriff früher, als ich es kennengelernt habe. Ich habe das, glaube ich, bei Hermann Hesse, glaube ich, zum ersten Mal so und auch in den Büchern, die ich da ganz am Anfang, da 1988, habe ich dann so Sai-Baba-Bücher immer gelesen, da war da natürlich auch die Rede davon. Bhagavad Gita habe ich ja auch, genau, da war da auch schon was, aber besonders nah kam mir das dann durch Hermann Hesse irgendwie. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht mehr sicher, das ist so alles so lange her. Ich fand es immer schön und dieses allein das Wort Atman, ich habe das ja manchmal so meditativ auch verwendet früher, hat mir dann so ein ganz Gefühl mal von Weite gegeben, plötzlich so Raum, einfach nur weiter Raum. Ich kann nur empfehlen, sich die Bezeichnung zu auszusuchen, das kann ja jeder sich frei aussuchen, was man so verwenden möchte im Denken und Sprechen, wozu man am meisten Resonanz hat. Also ich habe immer so zu gewissen Worten habe ich mehr Resonanz, da kribbelt es dann so gleich so richtig oder eben nicht so. Und das kann ich nur empfehlen. Das ist irgendwie so, wie so, man könnte sagen, so gewisse, die Worte können dann so ein Schlüssel sein für tiefergehende Erfahrungen. Energetische Erfahrungen auch zum Beispiel. Man kann so manche Worte auch wie ein Mantra verwenden. Ja, es gibt viele Möglichkeiten.
Sunny schreibt: Hallo Jens, was sind Gedanken? Es gibt ja eigentlich keinen, der denken kann.
Ja, hallo Sani. Was sind Gedanken, war die Frage, ne? Was sind Gedanken? Ja. Erscheinungen im Bewusstsein, wie alles. Informationen. Beim Menschen sind es häufig verbalisierte ja, Worte. Das war jetzt verbalisierte Begriffe. Oder ja, also man denkt ja häufig in Worten, ja, aber Gedanken sind auch, können ja auch so Bilder sein, zum Beispiel, wenn ich mich an was erinnere oder sowas, ja. Oder auch, wenn man es jetzt weit fasst, dann würden auch Sinneseindrücke zu Gedanken gehören. Also wenn ich jetzt was höre, dann ist das auch quasi eine Art Gedankenform. Also es sind einfach Informationen, Schwingungen im Bewusstsein, die wir so verwenden und ja, womit wir Konzepte, Ideen verbinden und so weiter. Und ich kann da nur empfehlen, lieber den Denker sich anzugucken, also die Aufmerksamkeit von den Gedanken wegzunehmen. Das sind Erscheinungen, die kommen und gehen. Aber was ist das, was nicht kommt und geht? Was ist das, was konsequent immer zeitlos da ist? Was in jedem Zustand da ist? Traum, Wachzustand, Tiefschlaf. Und gut, man braucht nicht gleich so weit zu gehen. Man kann dann an, im Wachzustand fängt man eben an und untersucht das dann. Wem erscheinen diese Gedanken? Die erscheinen ja, die sind irgendwie ja da, plötzlich, so. Und die erscheinen im Bewusstsein, sind Objekte im Bewusstsein. Und ich bin ja nicht diese Gedanken, die erscheinen. Ich kriege sie irgendwie mit, ich bin der, bezeuge sie, nehme sie wahr. Um rauszubekommen, wer man wirklich ist, ist es, glaube ich, der beste Weg erstmal, zu erkennen, was man alles nicht ist. Und das fängt einfach damit an, dass man sein Bewusstsein selbst erforscht, untersucht und immer schaut, was erscheint da und wem erscheint es. Also bei allem, was mir erscheint, kann ich die Aufmerksamkeit auf das richten, was es gewahrt. Und solange man als Person oder als Mensch irgendwie identifiziert ist, also solange quasi ein Ego quasi mal gefühlt existiert, solange gibt es auch einen Denker. Absolut gesehen gibt es weder Gedanken noch Denker. Als ich noch so richtig voll, sag mal so total im Ego war, vor dem Jahr 2000, da hatte ich immer das Erleben so, dass die Gedanken mir, dass das was Schlimmes ist, was Bedrohliches teilweise. Negativgedanken waren bedrohlich oder können Ängste auslösen und, und. Und ich hatte das Gefühl, da verletzlich zu sein durch meine eigenen Gedanken quasi. Und als dann dieser Schritt kam zum Ich Bin, zum Bewusstsein, Wachbewusstsein, welches einfach nur Wachbewusstsein ist, da habe ich plötzlich so, da war der erste Gedanke, der dann auftauchte, war, oh, jetzt können die Gedanken mir nichts mehr anhaben. Ich habe plötzlich mich als vollkommen losgelöst von den Gedanken erlebt. Nur noch als ihr Zuschauer erlebt, als ihr Wahrnehmer. Und das war schon eine recht befreiende Sache, obwohl das noch erst so der Anfang auf meinem Weg war, der ja so scheinbar in mehreren Stufen lief, insgesamt über 36 Jahre jetzt. Ja. Man kann dann leicht in so eine Falle tappen und zu glauben, das wäre schon alles. Ja, ich habe wirklich jedes Fettnäpfchen sozusagen oder jeden Fehler habe ich schon mitgenommen, glaube ich, im Laufe der ganzen Jahre. Also keine Dummheit, die ich nicht selbst begangen hätte, sozusagen. Ja. Es ist eben sehr, wenn man so Glückszustände erlebt, die länger anhalten, dann ist das schon sehr, kann man schon sehr leicht auf die Idee kommen, dass das sowas wie Erleuchtung sein muss. Weil das ja dein Gefühl erstmal so über Monate anhält oder noch länger sogar. Das geht aber, also die Wahrheit hat nichts mit so irgendeinem Zustand zu tun. Ja, die Wahrheit bringt alle Zustände hervor, aber sie ist selbst kein Zustand.
Andrea schreibt: Hallo Jens, ich frage mich, wie es sein könnte, wenn der physische Körper stirbt. Könnte man sich das ähnlich wie im Tiefschlaf vorstellen? Ich meine, Jesus hat auch vom ewigen Leben gesprochen. Danke.
Wie war dein Name nochmal?
Andreas.
Ah, Andreas. Hallo Andreas. Ja, so in den Gedanken, die bei mir auftauchen, da kommt das auch noch öfter vor als so Überlegung, könnte das wohl sein? Ja, es kann durchaus sein, dass es ähnlich wie im Tiefschlaf ist. Wir werden es alle erleben. Und ich bin gespannt drauf. Ich bin wirklich sehr gespannt drauf. Eine andere Idee, die ich da schon hatte, war so, dass sich das gar nicht so sehr unterscheidet. Ich habe das mal in irgendeinem Jesus-Film, glaube ich, gesehen. Ich meine, das war die letzte Versuchung Christi von Martin Scorsese. Sehr genialer Film übrigens. Und da gibt es eine Szene mit Lazarus. Das ist ja der von den Toten auferweckt wurde. Und der wird dann gefragt, nachdem er dann von den Toten auferstanden war durch Jesus, wird er dann gefragt, wie es denn gewesen sei. Und da hat er nur gesagt, ich konnte kaum einen Unterschied feststellen. Also zum normalen Leben so. Nur, dass eben der Körper nicht mehr benutzt wird, sozusagen. Das nächste, was mir dazu einfällt, ist, dass das vielleicht auch für jeden Menschen unterschiedlich ist, je nachdem, wie man eben gelebt hat und was passiert ist und das könnte sein, dass da traumartige Zustände auftauchen, so ähnlich wie nächtliche Träume. Die Tibeter sprechen ja von Bados, so das sind so traumähnliche Zustände, wo auch noch Dinge quasi feinstofflich offenbar erlebt werden, so. Ja. Und das letztendlich ist es absolut ein Zustand, der eigentlich auch schon vor, ne, das ist immer so blöde, vor dem Universum, weil, also, es ist ein Zustand, der einfach aus sich selbst heraus, oder nein, es ist etwas, was aus sich selbst heraus bedingungslos existiert und gleichzeitig nicht existiert. Also man muss immer beide duale Begriffe da verwenden, gleichzeitig. Oder beide gleichzeitig verneinen. Es ist weder Existenz, noch ist es Nicht-Existenz. Und es ist nicht gekommen und nicht, also es kann, kommt niemals, es geht niemals. Das ist unabhängig von Raum und Zeit, wie ich schon sagte. Und das ist auch letztendlich der Zustand des Todes dann am Ende. Und ich glaube, dass die, auch wenn jetzt keine Befreiung stattfindet, immer so eine Phase durchlaufen wird, von, ja, wo man sich so quasi in diesem Absoluten dann ausruhen kann, wo ganz klar auch im Tod realisiert wird sozusagen, dass man, ja, dass man die ganze Zeit vielleicht nach Gott gesucht hat und es auf einmal merkt, dass man das selbst ist. Und zwar in voller Klarheit. Und dass es dann im Tod so vollkommen klar ist, dass dann aber noch eben die Echos der Taten da sind, was man Karma auch nennt, oder Kausalität. Und dass das dazu führt, dass dann Gott, der sich dann wieder als Gott gewahrt hat, sozusagen eine Weile, Weile ist auch immer so. Also auf der Erde vergeht dann Zeit, da in dem im göttlichen Bewusstsein vergeht keine Zeit. Das führt dann dazu, dass die Existenz weiter fortgesetzt wird in einem neuen Leben sozusagen. Also ich glaube, da gibt es auch, wahrscheinlich gibt es da auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten oder Sachen, die da passieren können. Und vor der nächsten Inkarnation scheint es sowas zu geben wie das große Löschen sozusagen, das große Vergessen. Ja, das, was ja auch als Schutz quasi sein muss, damit man, sonst wird man mit den ganzen Erinnerungen, das wäre, wenn ich jetzt geboren werde und da sind sämtliche Erinnerungen an sämtliche Leben plötzlich da, das sprengt jedes Nervensystem. Das kann keiner aushalten. Also, es sei denn, man ist da wirklich schon ja, erleuchtet sozusagen. Oder soll ja dann in der oder nach oder ja, während der Erleuchtung realisiert haben oder gesehen haben, was er alle für Leben gelebt hat schon. Wobei er, also, ist dann Gott und Gott lebt sowieso alle Leben, ja. Gott lebt alles. In allen Wesen ist Gott gleichermaßen. Ist das Absolute gleichermaßen inkarniert und es wird sowas, also ich stelle mir das schon so vor, dass es so kausale Ketten gibt, richtig so. Also, dass die Existenzen sich so kausal aneinander reihen, weil das würde, wenn das so, ich habe mir auch mal überlegt, so, wenn jetzt, wenn man sagt, ja, Gott ist ja immer der, der wiedergeboren wird, sozusagen. Dann wäre es ja eigentlich völlig egal, wessen Kausalität ich jetzt verarbeite, sozusagen. Das ist ja sowieso mal Gott. Aber das, denke ich mal, würde ein gigantisches Chaos ergeben, hier im Universum, sozusagen. Da wird schon so eine gewisse, ja, so eine, ja, einfach eine Kausalkette, würde ich das nennen, schon stattfinden. Ja, das ist aber ziemlich abgefahren, spekulativ, auch vieles ist konzeptuell da. Ja, und ich möchte immer wieder erinnern an das Wichtigste, was man, wenn man eben an Erleuchtung interessiert ist, herauszufinden ist, wer man wirklich ist und wer man nicht ist. Dass man eben kein Teil ist. Man ist niemals ein Teil des Ganzen. Wenn, dann ist man alles und nichts zugleich. Aber niemals ein Teil. Und man ist auch niemals nur ein Körper oder nur ein Ego oder nur irgendwas. Also es ist eben das, was man ist, ist eben unbeschreiblich und manifestiert sich aber in allen Formen. Und man kann nicht nur ein Teil sein und die anderen nicht. Also absolut gesprochen. Relativ klar. Ja, jedes Lebewesen ist für sich. Räumlich vom anderen getrennt. Aber in der Absolutheit gibt es diese Unterscheidung nicht. Alles ist durchdrungen von diesem Raum- und zeitlosen Mysterium. Durchdrungen und gleichzeitig gibt es nichts anderes als dieses absolute Mysterium. Und die Formwerdung macht es nicht weniger absolut. Nur wenn man eben, wenn die Identifikation dann stattfindet, wenn ich mir einen Teil rausgreife, dann falle ich scheinbar aus dieser ganzen Geschichte raus und dann fühlt es sich so an, als wäre ich was anderes. Ich habe immer so früher, als ich an Gott dachte, so, und als ich so intensiv auf der Suche war, habe ich immer so das Gefühl gehabt, ja, als ich das dann hörte, der Hinduismus sagt, es gibt nur Gott, habe ich mal gedacht, aber hier ist er, ich bin noch nicht, das bin ich doch nicht. Ich bin doch so eine arme Wurst hier, also das kann nicht sein. Und dann habe ich immer, dann konnte ich mir das so vorgestellt, ja, vielleicht, ja, Gott ist überall, ja, kann ja sein, aber hier, wo ich bin, ist er nicht irgendwie so, also. Das war meine feste Überzeugung. Das sind die Auswirkungen dieser illusionären Identifikation. Die dann sehr, sehr real sich anfühlen kann, subjektiv. Das ist das Fatale. Und dadurch entsteht Schmerz und Leid. Also Schmerz, gut, lassen wir Schmerz weg, dadurch entsteht das Leid.
Christian schreibt, was haben wir jetzt davon? Ich habe gefunden, was ich gesucht habe, trotzdem stecke ich hier noch in der Illusion fest. Warum fällt man nicht direkt nach dem Erwachen tot um? Das muss es doch gewesen sein. Und Name war Christian.
Ja. Ja, danke, Christian. Also es gibt dieses Phänomen, dass im erläuterten Zustand dann jedes Interesse am physischen Überleben erlischt. Dann wird der Körper nicht mehr automatisch nicht mehr ernährt und nicht mehr versorgt und stirbt dann. Ramana war in so einem Zustand, bevor man ihn fand. Da war er in einem Tempelkeller und hat da einfach in Seligkeit gesessen und hat kaum oder gar nicht, soweit ich weiß, gar nichts gegessen. Weiß nicht, ob er noch Wasser getrunken hat. Ohne dass ihn jemand gefunden hätte, wäre er gestorben, hätte er seinen Körper verlassen. Weil es einfach aus seiner Sicht vollkommen gleichgültig war, ob er jetzt den Körper hat oder nicht. Wenn sich das jetzt für dich nicht so abspielt, und das tut es für mich auch nicht, ich habe auch so Anwandlungen gehabt, dass ich so das Gefühl hatte, so, boah, was soll das überhaupt noch? Und ich esse jetzt nichts mehr und lasse das alles sein. Und ja, wenn es passiert, dass man dann in so ein Samadhi gerät, irgendwie, wo dann das einfach alles fallen gelassen wird, dann gut. Aber das ist eben nicht passiert bei mir, so in der Form. Und es ist auch immer noch eine Frage, man nennt das das ist das frühere Karma, was sind also was früher als im vergangenen Leben auch zum Beispiel erzeugt wurde, Kausalität, die noch einfach noch da ist. So, und mein Gefühl dabei ist, dass einfach dieses Karma, was da noch ist, dass das einfach ausgelebt wird, auch im erwachten Zustand. Oder erläuterten Zustand. Zustand der Erläuterung ist immer so blöd, weil ja Erläuterung eben kein Zustand ist, sondern, aber sie manifestiert sich eben im Menschen als Zustand der Erleuchtung. So. Und da wird dann die letzte Kausalität noch ausgelebt, sozusagen. Und wenn dieser Kausalitätsmotor irgendwann mal, es wird ja dann in dem Zustand der Erleuchtung wird kein Karma mehr produziert. weil einfach kein, man kann einfach nicht mehr von der kosmischen Liebe sozusagen, von der absoluten Liebe abweichen. Das geht gar nicht. Man erfüllt sozusagen immer, man agiert immer nicht egoistisch sozusagen und kann deshalb auch kein, das Karma betrifft ja nur das, die Dualität, das Ego. Es betrifft nicht das Selbst, das Absolute, was wir sind. Das ist vom Karma, ob das Karma da ist oder nicht, spielt für das Selbst überhaupt keine Rolle. Für den Körper schon. Und wenn du einfach weiterlebst, so jetzt mit dem, was du eben erlebst, so, dann ist das eben diese Kausalität, die sich da noch ausleben will. So, das kann auch noch eine Weile gehen dann. Wie lange es bei mir noch geht, weiß ich nicht. So, ich weiß nur, dass ich dem Leben und dem Tod gegenüber eigentlich völlig gleichgültig, also nicht gleichgültig, gleichwertig. Also es ist so beides ist mir recht. Ich lebe gerne, wenn ich lebe. Und wenn ich sterben würde, würde ich auch gerne sterben. Da bin ich mir mittlerweile sicher. Ich habe da nichts mehr dagegen. Also wenn jetzt jemand kommt und mich umbringen will, dann würde ich höchstens sagen, Gruß um deinetwillen nicht, weil das wird dir nicht gut tun, dass du mich umbringst, so. Aber, ja, ich hänge in dem Sinne nicht mehr am Leben. Aber ich will es auch nicht vernichten, so. Ja, ich laufe hier rum und wenn sich hier in meine Wohnung irgendwelche Insekten verirrt haben, dann trage ich die raus und ich liebe die alle total. Und warum soll ich die töten, ja, wenn ich sie so hier rausbringen kann und so. Ja, das ist so diese Liebe. Wie soll ich da diesen Körper töten? Also, ja, der Körper besteht ja aus ganz vielen Zellen. Ja, das sind alles einzelne Lebewesen, die Zellen. Die haben zwar einen gemeinsamen genetischen Code oder so einen gemeinsamen Pool sozusagen, nicht? Sagt man, ein Körpereigen. Die haben ja gewisse Merkmale der Gene, sind überall gleich, aber es sind trotzdem, jede Zelle ist ein einzelnes Lebewesen, die in dem Gesamtverbund des Körpers zusammenleben. Und ja, ich sag mal so, solange der Körper so lebt, so, der macht das ja so von alleine sozusagen. Und das ist Sache des Körpers. Also ich finde das auch nicht mehr so, dass wenn ich was esse, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich was esse, sondern der Körper isst was. So, der macht das dann einfach so. Und da habe ich nichts gegen. So. Also das passiert einfach.
Minute 001 schreibt, interessant, was du berichtet hast. Die Aborigines geben weiter, dass das Tier, welches gejagt, ob von Tier oder Mensch, sich anbietet.
Das habe ich jetzt nicht verstanden, worauf sich das jetzt bezieht, auch das, wie ich da vorher gesagt habe. Es ist also so, dass ich mich an das, was ich gesagt habe, meistens gar nicht erinnern kann. Es ist immer sofort weg. Ne?
Ja, ich weiß jetzt auch gerade nicht, worauf sich bezieht.
Ja.
Vielleicht schreibt Minute 001 das ja nochmal in den Chat.
Ja, gerne.
Michaela schreibt, hallo zusammen. Ja, Satsang, auch über Smartphone wirkt es in Gemeinschaft.
Ja, das ist, es ist schon nochmal, wenn man jetzt im selben Raum sitzt irgendwo, schon nochmal eine Intensitätssteigerung, so habe ich das erlebt. Also ein räumlicher Satz sagen, wo man jetzt in einem gemeinsamen Raum sitzt, direkt physisch auch, ist letztlich der intensivste Satz sagen. Aber Satz sagen ist eigentlich auch unabhängig von Raum und Zeit. Weil das, was uns ja verbindet, ist ja unabhängig, ist ja frei von Raum und Zeit. Und insofern spielt das eigentlich auch keine Rolle, dass wir jetzt so räumlich so doll, so weit getrennt sind. So. Wir sind zur selben Zeit sozusagen informativ verbunden durchs Internet und das bildet eben diesen Satz an, ja, genau.
Spiritual Audiobook schreibt, lieber Jens, danke für deine Antwort. Aber nicht so bescheiden. Über 2100 reicht, um in vielen Großstädten der beste Spieler der Stadt zu sein. Wenn du jetzt Schach spielst, kannst du dich dann nochmal das Ego oder der alte Ehrgeiz, kann sich dann nochmal das Ego oder der alte Ehrgeiz zurückmelden? Ich finde das Spiel immer noch schön und mache Schachpartien vergleichbar mit einem Kunstwerk.
Ja, auf jeden Fall. Schach ist eine Kunst, also Sport oder Kunst, das ist schon was Wunderschönes. Nein, das Ego in der Form kann da nicht zurückkommen. Das geht, das funktioniert nicht. Also bei mir jedenfalls passiert das einfach nicht. So, natürlich will ich auch, wenn ich spiele, will ich auch gewinnen. Also das ist klar. Ja, aber es ist nicht so. Früher hing da wirklich mein Wohlbefinden wirklich von ab. Wenn ich verloren habe, dann war ich habe ich 2, 3 Tage den Kopf unter dem Arm getragen. Zumindest wenn es eine wichtige Partie war. Wenn man so einen Mannschaftskampf verliert oder so, das ist eine Katastrophe, ne? Und natürlich habe ich mich auch, wo ich schon so mehr Freiheitsgrade hatte, so in den 2014, 15, da hat mich das schon nicht mehr so nach unten gezogen, aber schon noch. Und klar war da auch noch ein starker Wille da zu gewinnen, aber eben nicht mehr so stark wie aus dem Ego heraus. Das ist schon so, nicht? Also Bobby Fischer hat ja mal gesagt, er will seinen Gegner nicht bloß besiegen, er will sein Ego zertrümmern, hat er mal gesagt. Ne? Also das ist schon so, ja, das ist schon so eine heftige Energie. Ne? Und nein, da kommt das. Also was ich manchmal so erlebe, ist, es gibt sowas so ein, wenn ich jetzt so alte Gewohnheiten pflege, so zum Beispiel habe ich ja noch bis vor kurzem ja gekippt, sag ich mal, und das kam eigentlich aus der Suchtzeit, dass ich das benutzt habe sozusagen als tantrisches Mittel sozusagen auch, und das habe ich dann noch eine Zeit lang als schon die Suche eigentlich vollständig beendet war, habe ich das noch durch Gewohnheit einfach eine Weile weitergemacht. So, und jetzt hat sich im letzten Jahr so gezeigt, dass sich durch dauerhaften Konsum von Cannabis sowas wie ein künstliches Ego gebildet hat. Das fand ich total spannend zu beobachten, dass ich durch diese Droge quasi in so eine Art Mind-Ego, weil das ist ja eine Mind-Droge, also die zentriert einen unglaublich im Mind, ja, im Verstand. Und da ist tatsächlich sowas wie so ein Gefühl von Ego wieder aufgetaucht. Und das Ende vom Lied war jetzt so vor ein paar Wochen, dass ich so merkte, muss ich jetzt wieder suchen gehen, so, was ist denn hier los, ne, so. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, du machst es dir doch unnötig schwer, habe ich mir dann gesagt. Und vielleicht wäre es mal wieder an der Zeit, eine Pause einzulegen. Also ich nenne das jetzt einfach nur noch Pause immer. Wobei die ist Open End, die Pause, also die ist nicht irgendwie begrenzt oder so. Ich merke aber immer mehr, das macht keinen Sinn und das macht für mich jetzt eigentlich nur noch alles schwerer sozusagen. Und das hat auch mal Ramana Maharshi gesagt auf die Frage, ob man irgendwie wieder so was machen kann, dass das Ego zurückkommt irgendwie dann. Und da hat er gesagt, wenn man ständig so alte Denkgewohnheiten pflegt, so hat er das, glaube ich, ausgedrückt, und sich da so reinsteigert in die alten Denkmuster und die nicht ablegt sozusagen oder hinter sich lässt, dann kann so ein Gefühl von Gebundenheit wieder auftauchen. So hat er sich, glaube ich, auch ausgedrückt. Und so, genauso habe ich es erlebt. Also man kann es eben leicht machen oder eben auch schwer machen. Die Dinge, die man so erlebt, die kommen und gehen. Also man sollte nichts länger festhalten, als es so, alles hat so seine Zeit, so habe ich das immer erlebt. Und wenn so eine Leidenschaft für irgendwas so begonnen hat irgendwann, dann hatte das auch ein Ende irgendwann. Und dann konnte ich nichts machen, um das wieder zu beleben. Also ich habe es auch beim Computerspielen erlebt. Ich war jahrelang quasi computerspielsüchtig, könnte man sagen. In gewisser Weise so. Also nicht so schwer irgendwie, dass ich so quasi gar nicht mehr geschlafen hätte wie manche oder dann verhungert bin vor dem Bildschirm oder so. Gab es ja Fälle. So nie. Aber ich habe schon so maximal in der schlimmsten Zeit, so habe ich manchmal so Tage gespielt, 12 Stunden am Tag Computerspiele gespielt. Und da habe ich nachts davon geträumt plötzlich und solche Sachen. Und ja, das ist wirklich wahr. Und das war so eine Leidenschaft einfach. Ich habe mich einfach total happy gemacht, Computerspiele zu spielen. Fand ich mega. Wenn ich so ein tolles Spiel hatte, da konnte ich nicht mehr davon lassen. So, da musste ich mal weiterspielen. Und Ja, und das ist schon so, wie kam ich jetzt drauf irgendwie? Computerspielen. Lass mal wieder weg, der Faden. Kaum erzähle ich vom Cannabis, da ist der Faden wieder weg,
Es ging um alte Gewohnheiten, ob die einen zurückführen ins Ego.
Genau. Genau, das war es. Genau, das, und das kommt im Computerspielen, das hörte von einem Tag auf den anderen quasi auf. Also das war so ganz verrückt irgendwie. Das war plötzlich so, das war, glaube ich, schon während der Corona-Zeit irgendwie. Da hatte ich dann so ein ganz tolles Spiel noch so. Cyberpunk 2077 war das. Manche werden es vielleicht kennen. 2077. Und da war ich total zuerst am Spielen, total klasse und so. Und plötzlich von einem Tag auf den anderen habe ich nicht mehr gespielt. Ich habe einfach nicht mehr gespielt. Ich habe einfach so aufgehört. Wobei, dazu muss ich sagen, das wurde dann, da habe ich dann noch intensiver gekifft und so zu der Zeit. Und dann hat das so ein bisschen, das wurde das so abgelöst von dieser Ekstase-Praxis, die ich da jeden Tag gemacht habe. Ich habe das ja immer mit Musik hören verbunden und so. Da hatte ich dann irgendwie so ein neues Hobby. Also da ist das so gewandert sozusagen, dass die Leidenschaft vom Computerspielen dann aus Drogennehmen übergegangen, was jetzt nicht unbedingt ein Fortschritt war, ja, sondern aber es ist eben so. Es ist eben so. Ich sollte diese Erfahrung machen und ja, macht Sinn, die Sachen nicht länger festzuhalten, als sie so. Ich habe dann auch mit dem Computerspielen manchmal gedacht, wenn ich so Langeweile hatte, Mensch, warum kann ich nicht wieder? Und dann habe ich manchmal versucht, wieder anzufangen mit, habe ich so ein Spiel wieder gespielt und fand das dann auch toll und dann hat das ein paar Tage gedauert irgendwie, habe ich wieder aufgehört. Jetzt auch wieder über den Winter hatte ich auch wieder ein Spiel, da habe ich mich, da kam das nochmal so fast wie früher auf, nochmal, so ein ganz tolles Rollenspiel war das. Ja, Baldur's Gate 3, ich weiß nicht, vielleicht kennt das auch jemand. Ich war hin und weg, super Spiel, bestes Rollenspiel aller Zeiten. Und ich war wirklich eine Zeit lang, dachte ich, Mensch, ey, es ist wieder da. Und jetzt bin, aber ohne die Sucht, also da war das so irgendwie so ganz frei alles. Und dann war das plötzlich auch vorbei. Dann hatte ich eine gewisse Spielstundenzahl mit dem Spiel hinter mir und dann war es vorbei. Ich habe das nicht mehr angehört plötzlich. Mittendrin, ich habe das zweimal durch fast, also der zweite Spieldurchgang, da bin ich bei, was weiß ich, 80% habe ich aufgehört oder so. Im letzten Kapitel sozusagen. Und das, ich habe das bis heute nicht wiederbeleben können. Und ich tue mir dann ja auch keine Gewalt an. So, wenn ich merke, nee, das ist, das war ja so, ich konnte gar nicht ohne leben früher. Ich habe in den 90ern, als ich mit Computern angefangen habe, mich zu beschäftigen überhaupt, das war Anfang der 90er, da habe ich einen Kredit aufgenommen, um mir einen Computer leisten zu können. Weil ich war so begeistert von diesem, von dieser Technik. Ich wollte das haben und ich wollte das, wollte damit umgehen und so weiter, ja. Und ich habe einen Kredit aufgenommen, wirklich. Also. Und ich konnte nicht ohne. Ich hatte gedacht damals, ey, das lassen wir, das bringt doch nichts und ist doch viel schöner, in die Natur zu gehen und so. Ich konnte nicht ohne Computer und die Spiele konnte ich nicht leben. Damals. Deswegen habe ich das gemacht, alles.
Minute 001 schreibt, der Name des Pudels von Schopenhauer ist Atman.
Aha, der Name des Pudels von Schopenhauer ist Atman. Ist das tatsächlich, ist das überliefert oder wie? Ich weiß es nicht. Hatte der einen Pudel, der so heißt? Naja, Atman ist, Atman ist sozusagen, ist auch Tierseele, könnte man sagen. Also das ist klar, ja. Pudel ist auch Atman.
Sunny schreibt, danke, sehr hilfreich, sich zu fragen, wem erscheint dieser Gedanke?
Genau. Hallo Sani.
Und Harry schreibt, Atman kam beim Autofahren als etwas Transparentes in der Weite mit meinem Gesicht wahrgenommen. Autofahren, naja, fand komplett auf Autopilot statt. Hattest du auch schon Bekanntschaft mit Atman?
Nee, Bekanntschaft nicht, weil das ist kein Objekt. Das, ich bin Atman. Und zwar 100%. Und das gilt nicht nur für mich. Jeder von euch ist Atman. Das ist keine Bekanntschaft. Das ist kein Objekt. Das ist das absolute Subjekt. Es gibt, wenn das noch nicht dauerhaft realisiert oder erwacht ist sozusagen, dann gibt es so kurze Einblicke in das, in Atman sozusagen. Kurze Phasen, Ekstasen sozusagen, ekstasenartig. Das wird auch manchmal Durchbruchserfahrung genannt oder Satori im Zen-Buddhismus. Das ist aber eine kurzzeitige Episode. In dem Traum damals, wo alles angefangen hat bei mir 1988, da habe ich mich als Brahman, als absolut Gott ohne Universum erlebt. Und dann entstand, bin ich explodiert und zum Universum geworden sozusagen in einer gigantischen Explosion. In alle Richtungen, unendliche Glückseligkeit. Ja, so habe ich das jetzt verstanden, deine Frage. Diese Durchbruchserfahrungen sind auch wichtig und richtig, wenn sie passieren, eben weil sie schon gewisse Dinge klären, einfach im Mind auch. Man kann dann das wie so eine Art Leuchtfeuer für sich selber verwenden. Mich hat meine Initiationserfahrung, was es ja war, es war am Anfang der ganzen Suche, das war für mich das Leuchtfeuer, was mich durch meine ganzen Depressionen gebracht hat und was geholfen hat, dass ich mich eben nicht umgebracht habe, was ich oft tun wollte, wirklich oft tun wollte. Und ich konnte es am letzten Endes immer nicht. Ich konnte es nicht, ich konnte es nicht. Nach dieser Erfahrung konnte ich es nicht mehr. Davor hatte ich es tatsächlich versucht und es gescheitert, aber danach habe ich es nie wieder ernsthaft versucht. Weil immer wenn ich ganz dicht davor war, ich hatte einmal ich meinte damals, ich hatte so eine Flasche mit Tranquilizer, so eine große Flasche mit Tranquilizer, was eine klinische Dosis war. Also wenn ich das auf einmal getrunken hätte, wäre ich tot gewesen. Das hatte ich und da war aber gar kein Tranquilizer drin. Das war so ein Trick von jemand anders, der mir das gegeben hatte, so nach dem Motto, ja, wenn es zu schlimm wird, kannst du es ja, dann mach es. Ja, so. Aber das war ein Trick. Das war niemals Tranquilizer, also das war Wasser oder so irgendwas anderes, keine Ahnung. Und ich hatte dann dieses Ding und habe aber felsenfest geglaubt, das ist jetzt meine Möglichkeit, hier auszusteigen. Dann bin ich in den Wald gegangen, habe mir so einen einsamen Platz gesucht, wo mich auch so schnell keiner findet und wollte das dann trinken. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir gesagt, okay, ich rezitiere jetzt noch einmal das Gayatri-Mantra. Und das war das Mantra, mit dem alles angefangen hat bei mir. Und das habe ich gemacht und dann war plötzlich so ein Eindruck von meinem Vater, der war plötzlich da, wie er die Tagesthemen guckt irgendwie so. Der hat immer die Tagesthemen geguckt früher und ich habe manchmal dann auch geguckt und so. Und irgendwie war das noch häufig so, war das ein ganz warmer Moment so bei uns. So, das war dann so abends so eine entspannte Stimmung und plötzlich da kam so ein Impuls aus dem Herzen, ich möchte meinen Alten nochmal wiedersehen und mit dem nochmal die Tagesthemen gucken oder so. Und dann kam auch sofort die Erinnerung an das, was ich da in der Initiation eben, was meine wahre Natur ist, was die wahre Natur von allem ist. Da habe ich sofort gemerkt, kannst zwar den Körper töten, aber das kannst du nicht töten. Was soll das dann überhaupt? Und dann konnte ich es nicht tun. Deswegen sind diese Durchbruchserfahrungen auch wichtig. Aber sie sind nicht endgültige Befreiung, wenn man sich hinterher wieder in der Dualität wiederfindet, wenn man sich wieder getrennt erlebt und wieder auch leidensfähig ist. Befreiung ist zeitlos, ist jenseits der Zeit, ist nicht abhängig von irgendwas. Na, Befreiung ist ein schlechtes Wort, also das, was wir sind, braucht eben nichts in Raum und Zeit. Dass es sich hier zeigt und manifestiert in einem lebenden Wesen, was sozusagen als Zeuge des Göttlichen dann da ist, das braucht Zeit, dass der Körper darauf vorbereitet wird. Das ist sozusagen als Spiegel. Manchmal beschreibt man das ja auch als Spiegel, der eben beschlagen ist oder dreckig ist, und den wischt man so nach und nach frei. Im Laufe des Weges sozusagen wird der immer klarer und klarer und klarer. So. Und dann kommt es eben zur Manifestation von Erleuchtung sozusagen im Bewusst, also in diesem Leben hier.
Sahid schreibt, wenn das Ich wegfällt, Schmerztrennung dann noch? Mein Plan ist es jetzt, keine neue Frau kennenzulernen, solange keine Selbsterkenntnis ist. Was sich als schwierig herausstellt, da auch heute wieder an der Kasse ein Flirt stattfand und sie auch echt süß ist.
Da würde ich echt von abraten, von solchen Vorsätzen. Also leb dein Leben so, wie es sich zeigt. Und also ich kann jetzt sagen, dass ich auch noch eine Beziehung eingehen könnte, aber dass das hat nicht mehr das, ja, das hat, natürlich tut das persönlich, also irgendwo im Körpersystem tut das natürlich auch dann weh, wenn sich da jemand trennt, dann oder so. Das kann ich schon verstehen, aber das ist ja vollkommen, hat ja nichts mit dem zu tun, was ich bin. Also das ist sozusagen nur so ein Geschehen, was hier so als wie so ein Film passiert. Und ich kann dir nur empfehlen, da, leb dein Leben so, wie es, also keine Angst vor Verletzungen. Keine Angst vor Schmerzen, kann man eh nicht vermeiden. Und wenn das Bedürfnis nach einer Beziehung ist, also wenn das wirklich, wenn ich fühle, Mensch, ich möchte mit jemand zusammen sein, dann lebt das. Und könnte sein, dass du irgendwie in diesem erläuterten Zustand dann gar nicht so mehr das Interesse hast. Also ich habe jetzt nicht mehr so das große Interesse daran. Also ich habe da auch nichts dagegen, aber ich habe früher, konnte ich kein halbes Jahr ohne Frau sein. So, das war, wurde ich echt völlig nervös. Ich habe mal ein halbes Jahr war ich solo. Mal zwischendurch, denn boah, da war Krise angesagt. Aber richtig, da bin ich also verstärkt auf Partys gegangen und so und habe dann wirklich versucht, Frauen kennenzulernen und auch ins Bett zu kriegen und weiteres dann und so. Ja, also klar. Und das hat, ja gut, ich bin jetzt auch 59 mittlerweile, ne? Aber gut, das funktioniert alles physisch noch. Ja, das ist ein bisschen der Druck der Jugend ist dann natürlich raus dann so. Ist ja normal so. Aber das wäre nicht, ist nicht versiegt. Also ist nicht so, dass ich jetzt so asexuell wäre oder so. Ganz und gar nicht. Aber da ist kein Plan mehr dahinter. So, da ist kein, ich will das jetzt oder das muss ich jetzt unbedingt haben. Also, mir fehlt nichts, wenn ich allein bin. Und wenn ich mit einer Frau zusammen wäre, würde mir auch nichts fehlen. So, ist auch gut. Das eine hat auch, das hört sich vielleicht verrückt an, aber das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Also das persönliche Erleben, was ja auch stattfindet, sozusagen, es ist nicht mehr als Person, dass man das erlebt, aber das ist so, es passiert eben so. Also diese ganzen Mechanismen, diese Abläufe, so, das läuft weiter. Nur, dass da keiner mehr ist, der irgendwie das unbedingt braucht oder das unbedingt will. Also ich kann nur empfehlen, da deinem Herzen zu folgen und wenn da sich was ergibt, warum denn nicht? Warum nicht? Ich habe das auch mal gehabt, dass ich so das Gefühl hatte, ja, wenn man so richtig doll sich verliebt, so, dann ist man schon verletzlich. Dann tut das schon weh. Aber ich habe das im Jahr 2003, da habe ich das mal ganz heftig gehabt mit einer Frau. Und da war ich auch mega verschossen. Und da hatte ich ja schon so dieses gewisse Freiheitsgrade. Da war der Erwachensprozess schon, hatte schon so eine dauerhafte Konstanz erreicht. Und die hat dann auch immer mal gesagt, ja, du liebst mich, aber du liebst mich auch nicht. Irgendwie so. Das ist irgendwie anders bei dir, hat sie dann gesagt. Und ich war sowas von verschossen in die. Und die hat aber irgendwie gemerkt, dass das irgendwie nicht so diese Ernsthaftigkeit hatte, die jetzt, wenn man jetzt so einen vollen Egoist sozusagen hätte dieselben. Ja, das war bei mir eben nicht mehr so da. Aber wehgetan hat es trotzdem. Aber ich habe trotzdem weitergemacht auch so. Ich habe danach auch noch andere Beziehungen erlebt und nichts verschieben auf nach dem Erwachen oder so. Auf gar keinen Fall. Also, leb's jetzt, wenn es sich anbietet. Jetzt. Jetzt ist die Zeit. Es gibt nur jetzt.
Jeanette Nicole schreibt, wenn es keine Zeit gibt, müsste die Zukunft auch schon jetzt sein. Also schon geschrieben, relativ.
Ja, das sind so diese Zeitparadoxien. Ja, das auf einer gewissen Weise ist eigentlich alles schon da. Also ich nehme da mal gerne dieses Bild von der Schallplatte, die ja schon gepresst ist. Die Musik ist in den Rillen der Schallplatte als Information vorhanden. Und der Tonabnehmer, den man da reinsetzt, dann die Nadel, die macht das dann hörbar. So. Und diese Nadel ist vergleichbar mit unserem relativen persönlichen Bewusstsein sozusagen, unserem menschlichen Bewusstsein. Ja, und dann machen wir die Zeit erlebbar. Aber diese Schallplatte ist ja schon so gepresst. Nur wir sind noch nicht am Ende der Rillen. Ja. Also ja, in gewisser Weise ist alles schon da. Und so ist auch Prophetie erklärbar. In besonders außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen kann man sozusagen sich über den, ja, Horizont der Zeit erheben und dann in Visionen, so ist es wohl geschehen bei manchen Menschen, bei Nostradamus zum Beispiel, gab auch andere Propheten, die konnten da Dinge sehen, die mal sein werden. Ja, also sind die schon da in gewisser Weise, ja.
Christian schreibt, ich verstehe, so geht es mir auch, alles ist gleichgültig. Die Suche ist weg, aber die Sehnsucht ist noch da. Danke dir.
Gerne.
Und Michaela schreibt, kenne jahrelange Familienaufstellungen in Gruppen und sind mir momentan zu intensiv.
Ja, man muss ja da so ein bisschen, ich empfehle immer nach dem Herzen zu gehen. Womit fühlt sich mein Herz wohl? Ja, also wo fühle ich mich hier in der Mitte der Brust sozusagen, womit fühle ich mich wohl? Ja, und wenn ich merke, da ist irgendeine Sache, eine Methodik, die ich schon länger gemacht habe, fühle ich mich jetzt nicht mehr so mit wohl, dann ist es eben auch Zeit, dann mal was anderes vielleicht zu machen. So, es gibt ja keinen Zwang, irgendwie irgendeine Sache nun für immer zu machen. Das Leben ist Wandlung. Genau. Ja, das ist so geschehen, wie es sich so zeigt, ja.
Ich lese nochmal den Kommentar von Minute 001 vor, von vorhin. Da gibt es auch eine Antwort dazu. Und zwar, der Kommentar von vorhin war interessant, was du berichtet hast. Die Aborigines geben weiter, dass das Tier, welches gejagt, ob von Tier oder Mensch, sich anbietet. Und hat nochmal erklärt, dass sich das bezog auf den Kopf des Elefanten.
Ach so, okay, ja, okay, ja, da ist also sozusagen in der Mythologie, da gibt es gewisse Parallelen. Ja, klar, es gibt in allen großen Weisheitstraditionen oder auch spirituellen Traditionen gibt es gewisse Parallelen, ja. Und die Aborigines sind ja nur auch, denke ich mal, eine sehr spirituelle Kultur, sodass mich das auch nicht weiter wundert, dass da so auch ähnliche Dinge auftauchen.
Spiritual Audiobook schreibt, du hattest die Frage gestellt, was ist es, was wahrnimmt? Bei mir ist das Ergebnis subtil, da das Wahrnehmende nicht wahrgenommen werden kann. Welche Erfahrung hast du infolge von dieser Frage?
Genau, das Selbst ist selbstleuchtend, sagt man auch. Ja, es strahlt aus sich selbst heraus und ist sich dadurch vollkommen bewusst, aber nicht im Sinne von Subjekt-Objekt bewusst. Ja, das Selbst ist absolutes Bewusstsein, totales Bewusstsein. Und als Objekt kann es niemals wahrgenommen werden, denn das Objekt wäre eine Projektion oder eine Spiegelung. Das Objekt oder die Spiegelung des Selbstes ist ja das Ego. Und das macht diese Verwechslungsgeschichte dann so perfekt. Ja, es ist von ähnlicher Natur, ichhaft, ich, ja, ist sowohl das Ego gefühlt als auch das Selbst. Das eine ist aber nur das Spiegelbild, was sich eben im Körper sozusagen zeigt, in der Projektion des identifizierten Bewusstseins zeigt sich dieses, spiegelt sich das absolute Selbst und wird dann, ja, diese magische, das kann ich auch nicht näher erklären, das ist wirklich reine Mystik. Man nennt das auch so eine Art göttliche Hypnose. Ja, also Gott hypnotisiert sich selbst sozusagen, dass er sich für so einen Teil hält, um einfach hier so als Teil teilzunehmen. Ja, also als Objekt. Vielleicht könnte man sagen, Gott wollte mal einfach mal was anderes sein als Gott. Scheint, also zumindest so gefühlt, ja. Und dadurch kommt es halt zu diesem Spiel des Lebens und der Projektion. Und wo man am meisten eben mit dem Ego immer wieder hängen bleibt. Und auch bei der Selbsterforschung ist das eben so eine Sackgasse, dass ich eben irgendwann denke, ich kann mich selbst nicht finden. So. Weil ja müssen ja zwei sein. Das ist aber Unsinn. Weil das absolute Selbst braucht nichts, um zu sein. Es ist in sich absolut bewusst. Und es wird nur gefühlt verdunkelt durch eben die Projektion, die da so da quasi drüber liegt wie so ein Mantel oder eine Decke. So, und dann wird es gefühlt dann nur ein Teil. Es fühlt sich als Teil dann. Was aber diese Maya bedeutet, die Illusion. Das Selbst erstrahlt von selbst in voller Pracht, sobald es sich nicht mehr für ein Abbild hält, sozusagen. Sobald alle falschen Selbstbilder verschwunden sind, bleibt das über, was schon immer war. Was jenseits der Zeit ist. Und wo wir bei der Zeit sind, die ist leider gleich um. Hast du noch, was du vorlesen möchtest noch?
Ja, eine Frage noch, und zwar von Christian. Alles, was du von dir erzählt hast, ist so ehrlich und wirklich, so hilfreich, wenn man dir nur genau zuhört. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit.
Vielen Dank, Christian, für das Feedback. Ja, ich habe keine andere Wahl, als ich zu sein, irgendwie so. Ja.
Und Christian ergänzt noch, und die Illusion, wie wir wieder. Ein Moment. Ganz bekomme ich den Satz nicht zusammen. Auf jeden Fall, da kommt der Jens und erinnert mich wieder dran.
Okay, ja. Schön, das freut mich zu hören. Das ist sehr schön. Danke. Gut, ja.
Ja, Jens, ich habe es auch sehr schön gefunden mit dir heute Abend im Live-Chat. Vielen Dank für das Beantworten all unserer Fragen.
Vielen Dank fürs Vorlesen auch und dass du dabei warst. Und vielen Dank an alle Teilnehmenden, Teilnehmer, die sich eingebracht haben oder auch die nur zugeschaut haben. Vielen Dank für euer Dabeisein. Und ja, ich bin jetzt einfach noch ein bisschen still, so eine Minute. Und dann lassen wir das ausgehen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Satzang wieder treffen.
Und wer etwas an JetzTV spenden möchte, der kann das sehr gerne tun.
Ja. Genau.